herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Ich finde ja nach wie vor, die Immobilienbesitzer und Immobilienvermieter sind unterrepräsentiert hier in unserem Steuerpodcast, ja.
Ja, ich weiß, als ich im Juli bei der Cashflow-Conference da einen Vortrag gehalten habe über die besten Steuersparstrategien für Immobilienbesitzer und Besitzerinnen, da war auf jeden Fall die Halle brechend voll. Und danach habe ich ja zugesichert, dass man nach und nach immer wieder zum Thema Immobilien was machen. Ich glaube, wenn wir jetzt jede Woche nur noch Immobilien machen, dann müssen wir unseren Podcast umbenennen. Aber so immer wieder gibt es ja eine Podcast-Folge zum Thema Immobilien. Ja, es sind ja auch schon Immobilienfolgen online. Und heute soll es mal ja vielleicht auch um die Kaufpreisaufteilung gehen. Ja, und um andere Sachen, wie man seine Abschreibung optimieren kann. Da sollte man aus meiner Sicht nochmal drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Also letzte Folge zum Thema war Folge 97, ob es sich lohnt, eine Immobilie über eine GmbH zu kaufen oder als Einzelperson. Und das sollten wir heute ein bisschen vertiefen. Also nicht genau diese Frage, aber natürlich die Steuertipps für Vermieter. Und wie du es gesagt hast, der erste ist natürlich, der gar nicht so unwichtig ist und der vor allem auch gegebenenfalls im Voraus schon mit geplant werden muss, vor dem Kauf der Immobilie, wie man denn seine Abschreibung optimiert. Und da hast du schon gesagt, Fabian, es kommt ganz entscheidend darauf an, den Kaufpreis, den man bezahlt für das Objekt, der wird ja, da kauft man ja eigentlich zwei verschiedene Wirtschaftsgüter so gesehen. Einer bei einer Immobilie, ja, man kauft einerseits den Grund und Boden, also die Fläche, auf der das Gebäude steht. Und gleichzeitig kauft man ja ein Gebäude oder ein Gebäudeteil. Und steuerrechtlich wird da eben ganz strikt unterschieden. Und da gibt es auch einen guten Grund für, nämlich das Gebäude nutzt sich ja ab. Da geht man also davon aus, man kauft ein Gebäude in einem gewissen Zustand und das verliert jährlich an Wert, nutzt sich ab durch die Nutzung. Und man muss eben durch Reinvestitionen das Gebäude instand halten. Und weil das so ist, geht man eben davon aus, dass man den Kaufpreis jährlich abschreiben kann. Und auf der anderen Seite hat man den Grund und Boden. Das ist eben ja einfach das Recht, diese Erdoberfläche zu nutzen und da eben was draufzubauen, das Grundstück abzureißen, was Neues draufzubauen, was auch immer. Und dieses Recht, diesen Teil der Erdoberfläche zu nutzen, der ist natürlich eher nicht abnutzbar. Also ich denke, das ist, so ist es zumindest im Steuerrecht geregelt und das hat auch seine Richtigkeit, weil dieses Nutzungsrecht an der Erdoberfläche, das wird ja eigentlich, das verschleißt ja nicht, ja, so gesehen. Und insofern macht es schon Sinn, dass man da unterscheidet. Und wenn man jetzt also eine Immobilie kauft, ist die erste große Frage, die man sich stellt nach dem Kauf, ja, wie teile ich denn jetzt eigentlich meinen Kaufpreis auf diese beiden Wirtschaftsgüter? Und ich spoilere jetzt mal, tendenziell ist es natürlich immer von Vorteil, dass auf das Gebäude, den abnutzbaren Teil, möglichst viel entfällt, weil dadurch, dass das eben abnutzbar ist, ergeben sich natürlich die Möglichkeit, steuerlich Verluste zu erzielen oder das Einkommen zu mindern, und man hat einen steuerlichen Vorteil, wenn da viel auf diesen Gebäudeteilen fällt.
Ja, das Finanzamt muss sich ja auch grundsätzlich an die in notariellen Verträgen getroffenen Aufteilungen halten. Wenn man es jetzt nicht übertreibt, wenn man jetzt natürlich sagt, keine Ahnung, man kauft sich in München ein Haus zum Vermieten und sagt dann, der Grund und Boden am Englischen Garten ist nichts wert, dann wird es kritisch. Also wenn eben diese Aufteilung nicht nur zum Schein getroffen wurde, dann muss das Finanzamt da mitgehen. Ja. Aber man hat natürlich gute Chancen, selbst wenn man ein bisschen mehr, sag ich mal, aufs Gebäude macht, dass man durchkommt, wenn es eben im Notarvertrag steht. Ist auf jeden Fall leichter, wenn man sich irgendwann mal im Folgejahr dann bei der Steuererklärung ausdenkt, was könnte jetzt da die Aufteilung sein? Es gibt ja auch eine Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung, so eine Excel-Datei vom Bundesfinanzministerium, wo man dann die ganzen Sachen eintragen kann. Aber man muss natürlich schon sagen, das ist natürlich sehr finanzamtsfreundlich und man muss sich an diese Arbeitshilfe auch nicht halten, kann also von der abweichen, aber es empfiehlt sich eben, wirklich sich Gedanken zu machen, dass man das davor, vor dem Kauf macht und dann eben auch in den Notarvertrag dann reinschreibt.
Ja, das stimmt. Die meisten kauft Verträge, die mir so gerade von neuen Mandanten, mit denen man nicht vorher gesprochen hat, in die Hände kommen, sind natürlich so, dass es eher keine Aufteilung gibt, ist zumindest mein Gefühl. Und dann hast du schon recht, dann geht es halt los, dass man sich überlegt, da geht es dann auch um die Marktwerte, ja, also um die tatsächlichen Werte. Welchen tatsächlichen Wert hat das Gebäude im Vergleich zum Grund und Boden? Beim Grund und Boden ist es oft gar nicht, da gibt es ja die Bodenrichtwerte, da kann man sich natürlich gut dran orientieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch wirklich verschiedene Bewertungsverfahren, die man anwenden kann. Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren. Und da muss man eben auch schauen, was ist vielleicht das Günstigste für einen. Und genau diese Arbeitshilfe, hast du die schon mal benutzt? Ich finde die furchtbar.
Ja, ist auf jeden Fall kompliziert, ja.
Ja, also wenn man die mal googeln will, kann man googeln nach Arbeitshilfe zur Aufteilung des Kaufpreises BMF. Ja, dann findet man die. Die ist jetzt nicht besonders benutzerfreundlich, intuitiv, aber wenn man jetzt gar nicht groß investieren will in vielleicht Gutachter oder so, um da andere Werte zu ermitteln, kann man sich damit schon langhangeln. Das geht schon, ja.
Ja, die wird jährlich aktualisiert und ist aktuell vom 26.03.2024, ja, wird dann 2025 wieder aktualisiert.
Mhm. Ja. Und richtig spannend wird es ja, wenn man vielleicht in den Kaufvertrag auch reinschreibt, dass man Inventar mitverkauft. Das ist natürlich auch super interessant, weil man vielleicht ja dann sogar sich die Grunderwerbsteuer spart, wenn man also sagt, man kauft hier eine möblierte Einheit, wo vielleicht Möbel noch dazugehören, wo es teure Einrichtungen gibt, die vielleicht nicht direkt mit dem Gebäude verbunden sind oder ja, also wenn man, muss man eben immer schauen, um was es sich handelt, dann kann man natürlich auch noch zusätzlich erreichen, dass man diesen Teil, für diesen Teil des Kaufpreises gar keine Grunderwerbsteuer zahlen muss. Ist vielleicht auch noch ein Tipp. Also einerseits sollte man schauen, dass man im Kaufvertrag reinschreibt, welcher Betrag entfällt auf das Gebäude, welcher Betrag entfällt auf den Grund und Boden und wenn es das gibt, welcher Betrag entfällt vielleicht auf Möbel oder andere Vorrichtungen, die am Grundstück vorhanden sind, die man dann vielleicht davon trennen kann.
Ja, weil früher in meiner Bank gearbeitet, hat man das mitunter nicht so gern gesehen, ja, wenn das irgendwie nur noch reingesneakt wurde, ja, da die Bank natürlich Sachen finanzieren will, ja, die werthaltig sind und jetzt nicht irgendwelchen Inventargedöns, ja, wo sie dann irgendwie nicht verwerten können. Also das ist das eine, um Grunderwerbsteuer zu sparen, aber man sollte immer schön im Austausch mit der Bank bleiben, ob das okay ist. Nicht, dass man da Probleme mit dem Darlehen bekommt. Ja.
Mhm. Gar nicht so selten soll ja vorkommen, Fabian, das ist jetzt hier keine Empfehlung oder so, aber man liest es zumindest immer mal irgendwie in Urteilen oder hört es so am Stammtisch, dass man also, wenn ein Grundstück 200.000 Euro kosten soll, dass man den Kaufvertrag reinschreibt, es kostet 150.000 und 50.000 davon gibt es dann noch in bar. Also ich will das jetzt hier nicht gutheißen, das ist natürlich Steuerhinterziehung, ja, weil man natürlich dann für die 50.000 Euro, die ja auch vereinbart sind, dafür, dass man das Grundstück bekommt, dass die eben nicht im Kaufvertrag stehen und deswegen natürlich auch dem Finanzamt nicht offengelegt werden, dass man dann natürlich darauf keine Grunderwerbsteuer zahlt und der Verkäufer muss gegebenenfalls keine Einkommensteuer zahlen. Und da gab es ein interessantes Urteil vom BGH, deswegen will ich das auch so ein bisschen mahnend erwähnen, hier mit Zeigefinger und letztendlich natürlich unbedingt vor dieser Gestaltung abraten. Hier hatte nämlich einer, gab es auch so einen Deal, ja, also eine Wohnung sollte 150.000 Euro kosten oder kostete 150.000 Euro laut Kaufvertrag und 30.000 Euro gab es noch in einem Köfferchen in bar obendrauf. Und das Problem war, der Käufer, der hat dann irgendwie kalte Füße bekommen oder ich vermute mal, also das ist jetzt, ich kenne den Sachverhalt nicht so ganz genau, aber ich vermute mal, dass der Käufer noch andere Probleme hatte und dann eine Selbstanzeige abgegeben hat beim Finanzamt. Selbstanzeige, da wird man ja straffrei, ja. Und wenn man also zugibt, dass man hier eine Straftat begangen hat und die gilt aber nur, wenn man alles vollständig zugibt. Also wenn der jetzt, keine Ahnung, noch in seinem Betrieb irgendwelche Kassen gefälscht hat und das jetzt dem Finanzamt erklären wollte und will, dass er da straffrei aus der Sache rauskommt, muss er einerseits diese Fälscherei bei der Kasse zugeben und gleichzeitig aber auch den Betrug beim Grundstückskauf. So, und da hat man nämlich dann das Problem, und das war hier in diesem Fall auch so, dass also der Käufer eine Selbstanzeige abgegeben hat und deswegen auch straffrei aus der Sache rausgekommen ist. Aber der Verkäufer, der hat natürlich keine Selbstanzeige abgegeben, weil der wusste nichts davon, dass da jetzt der Käufer kalte Füße bekommen hat und der wurde dann sicherlich strafrechtlich belangt. Und das hat den dann offensichtlich gestört, sodass der gesagt hat, okay, wenn der Käufer schon zugibt, dass es hier also eine Barzahlung noch gab, die nicht im Kaufvertrag steht, dann muss ja der ganze Kaufvertrag nichtig und hinfällig sein. Also muss ich ja jetzt als Verkäufer einen Anspruch haben, das Ganze rückabzuwickeln und mein Grundstück zurückzubekommen. Das wiederum hat er sicherlich gemacht, weil die Grundstückspreise mittlerweile dann stark gestiegen sind und der also jetzt versucht hat, sein Grundstück zurückzubekommen, um dem Käufer dann auch wiederum ein bisschen zu ärgern, vermute ich mal. Und da hat aber der BGH letztens, 15.03.2024 ist die Entscheidung, entschieden, dass das nicht funktioniert. Also der ganze Kaufvertrag ist nicht hinfällig, nur deswegen, weil es noch Barzahlung gab. Warum ich das also erwähne, ist einfach nochmal, ich hatte da auch mal bei LinkedIn oder sowas gepostet, da haben dann viele drunter, also einige haben drunter geschrieben, ja, ist gar nicht so selten, dass in der Praxis das so läuft. Ich finde, das ist ein ganz gutes mahnendes Beispiel, dass man sich da vielleicht nicht zu sicher sein sollte, weil es ja immer zwei Parteien gibt und die andere Partei vielleicht doch mal auf die Idee kommt, das anzuzeigen, dass man sich vielleicht von solchen Methoden auch ein bisschen fernhalten sollte.
Ja, absolut. Also nochmal zur Zusammenfassung, möglichst viel des Kaufpreises ja auf das Gebäude, ja, und nicht auf den Grund und Boden. Und wenn man jetzt das aufgeteilt hat, das nehmen wir mal an, ja, man hat irgendwie 800.000 Euro aufs Gebäude, ja, und der Kaufpreis ist bei 1 Million gewesen insgesamt, dann kann man eben diese 800.000 Euro abschreiben, ja, und im Regelfall über 50 Jahre, also mit 2%, sind dann 4.000 Euro, ja, pro Jahr in dem Beispiel. Und das gilt eigentlich für alle Gebäude, die zwischen dem 01.01.1925 und dem 31.12.2022 fertiggestellt worden sind. Also wenn man jetzt irgendwo was kauft, dann ist es ja meist der Regelfall. Danach, also seit dem 01.01.2023, gilt es immerhin, dass man mit 3% abschreiben kann und für den unwahrscheinlichen Fall, dass man eine sehr, sehr alte Immobilie kauft, die vor dem 01. Januar 1925 fertiggestellt worden ist, dann ist man bei 2,5%. Ja. Ist auch eine interessante Regelung, dass man, wenn was irgendwie 1925 fertiggestellt worden ist, dann mal mit 2% abschreiben muss und wenn es 2023 fertiggestellt worden ist, dann darf man es mit 3% abschreiben. Ja.
Mir hat das mal jemand so erklärt, dass natürlich die jetzigen Neubauten auch eine viel höhere technische Komponente haben. Also keine Ahnung, die sind dann eben viel besser Elektro oder viel, ne, da geht es nicht nur darum, dass da irgendwie Steine aufeinander gelegt wurden und dann das Bauwerk halt lange hält, sondern dass da sind eben dann auch verschiedene technische Montagen, keine Ahnung, Rollläden oder technische Klingelanlagen oder solche Sachen, die eben doch schneller verschleißen, als das früher der Fall war, wenn eben da einfach nur Stein auf Stein gestellt wurde und das war dann das fertige Haus. Jetzt gehört ja da ein bisschen mehr dazu. Also das ist zumindest das, was ich dazu gehört habe, warum das so ist. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Gesetzesbegründung gelesen. Kann auch sein, dass das jetzt nicht abschließend ist, ja. Aber Fabian, ich will noch mal eine kurze Sache einschieben. Du bist ja hier bekannt als der, der immer ganz genau rechnet.
Ja.
Ich meine, 2% von 800.000 sind 16.000, nicht 4.000 Euro. Und diesen Moment feiere ich jetzt hier in der 100. Folge. Gelingt es mir das erste Mal, dich mit der Berechnung korrigieren zu dürfen. Ja,
also es sei dir gegönnt. Wir lassen es auch drin, Christian. Ja, sonst korrigiere ich dich ja immer.
Ja, genau.
Da habe ich jetzt
koste ich den Moment kurz, natürlich gern aus jetzt. Ja.
Kurz geschlafen, ja, ist natürlich vollkommen richtig. Es kommt vor. Wenn man immer mal muss alles im Kopf ausrechnen. Aber es gelingt mir meistens, aber auch nicht immer, ist auch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ja, genau.
Sehr gut. Ja, vielleicht sollte man die Sonderabschreibung nochmal erwähnen. Es gibt ja für Mietwohnungsneubau jetzt auch nochmal Sonderabschreibungen, ja, und auch degressive Abschreibungen, also 5% jeweils, kann man im ersten Jahr dann theoretisch, wenn man jetzt eine neue Mietwohnung baut, zumindest wenn die nach dem 31.10.2023 fertig wurde, dann 5% degressiv statt eben den 3% abschreiben. Und dann nochmal, je nachdem, wenn es die Kriterien erfüllt, dann auch nochmal 5% zusätzlich, also für 4 Jahre. Insgesamt dann 10% im ersten Jahr abschreiben. Das ist natürlich enorm, also muss aber ein Effizienzhaus 40 sein und ist auch begrenzt, also Baukosten 5.200 Euro je Quadratmeter und die Sonderabschreibung, die Bemessungsgrundlage gilt nur bis 4.000 Euro Baukosten je Quadratmeter. Da wird man, also zumindest nicht hier in Freiburg, kaum ein Haus gebaut bekommen, aber ist natürlich möglich, dann bis zur Bemessungsgrenze das ja nochmal zu machen.
Ja, du hast schon recht, wenn man also jetzt so einen Wohnungsbauten neu errichtet, das muss auch wirklich, müssen Wohnungen sein, ja, es geht jetzt keine Ferienwohnung zum Beispiel, es muss halt was sein, wo man dann langfristig drin wohnen kann, das kann sich natürlich schon wegen der Abschreibung lohnen, aber, also und vielleicht wieso lohnen, weil man natürlich deswegen am Ende in einen steuerlichen Verlust kommt. Ja, und kommen wir auch gleich nochmal zu und durch diesen steuerlichen Verlust natürlich dann am Ende Steuererstattungen bekommt am Jahresende der Steuererklärung und es deswegen vielleicht auch in Kauf nimmt, dass sich der Wohnungsneubau, so wie du es gerade schon gesagt hast, Fabian, eigentlich nicht so richtig rechnet. Ja, also ich weiß nicht, wenn man sich mal solche Projekte anguckt und man dann irgendwie feststellt, okay, damit das hier Cashflow positiv ist, wenn ich da noch meine Kredittilgung und vor allem die Zinsen da abziehe von meiner Miete, die ich bekomme, dann müsste ich irgendwie 20, 30 Euro pro Quadratmeter Miete nehmen und solange man jetzt nicht hier in Freiburg neben dem hippen Büro von Fabian baut oder irgendwie in der Münchner Innenstadt, ist das ja doch ganz schön herausfordernd, diese Miete zu verlangen. Und deswegen soll natürlich diese Steuerbegünstigung hier irgendwie kommen, um den Investoren dann die Chance zu geben, durch einen Steuervorteil trotzdem Wohnung zu bauen, obwohl es sich eigentlich wirtschaftlich nicht rechnet. Und nochmal bei der degressiven Abschreibung, da muss man dann auch schauen, ne? Das ist dann immer, wenn man jetzt hier dieses 800.000 Euro Beispiel nimmt, oh Gott, Fabian, hoffentlich verrechne ich mich jetzt nicht. Ja. Dann würde man ja also 40.000 Euro degressiv abschreiben. Und dann, ja, richtig, genau. Dann hätte man im nächsten Jahr halt nur noch 760.000 Euro, die übrig sind von dem Kaufpreis nach der ersten Abschreibung. Und dann würde man wiederum die 5% nehmen auf die 760.000. Das kann ich jetzt allerdings nicht im Kopf ausrechnen. Und so weiter. Ne? Und im nächsten Jahr dann eben die 760.000 minus die weiteren 5% Abschreibung und dann geht es immer so weiter. Und irgendwann muss man dann halt schauen, lohnt es sich dann natürlich zu sagen, jetzt ist der Restbuchwert so klein geworden, jetzt gehe ich auf die lineare Abschreibung über. Ja, das ist also auch möglich und gewollt sogar. Und da kann man so ein bisschen hin und her rechnen. Und ich habe das mal so geprüft und war so dazu gekommen, nach 14 Jahren, ja, lohnt sich das dann eigentlich meistens auf die lineare Abschreibung wieder zu wechseln und dann eben nur noch mit 3% abzuschreiben und dann jedes Jahr den festen Betrag, der sich ab dann ergibt, bezogen auf den Restnutzungswert. So, und jetzt könnt ihr ja manche auf die Idee kommen, Fabian, gehen wir nochmal zu den Bestandsbauten. Ja, das war jetzt gerade für so Neubauten, wo es jetzt tolle Abschreibungsmöglichkeiten gibt. Jetzt kommen vielleicht manche auf die Idee und sagen, ja, ich habe hier irgend so ein Haus, keine Ahnung, aus den 80ern, 70ern, 80ern. Jetzt kommen die hier mit ihren Heizungsgesetzen. Und insgesamt ist ja der Baustandard hat sich ja irgendwie deutlich geändert. Die Baurenovierungskosten sind gestiegen. Und vor allem die Abnutzung ist eigentlich bei meinem Grundstück viel höher als 50 Jahre. Ja, ich kaufe das jetzt hier ich soll jetzt den Kaufpreis über 50 Jahre verteilen, obwohl ich ganz genau weiß, so lange hält das Haus nicht mehr. Und da möchte man sich doch dann eigentlich für eine faire Besteuerung gegen diese pauschalen Prozentsätze wehren und vielleicht eine geringere Restnutzungsdauer gegenüber dem Finanzamt durchsetzen. Was sagst denn du dazu?
Ja, geht. Seit dem BMF-Schreiben vom 22.02.2023, da wurden konkrete Anforderungen an die Gutachter genannt und es kommt immer so ein bisschen aufs Finanzamt an. Ja, das ist natürlich immer im ständigen Wandel. Manche Finanzämter winken das einfach durch, manche eben nicht, dann geht man vor das Finanzgericht, die winken es dann meistens auch durch, wenn das Finanzamt nicht durchgereicht hat. Man hat gute Chancen, wenn so die Gebäude vor 85 fertiggestellt worden sind und in den letzten 20 Jahren nicht kernsaniert wurden. Da habe ich schon einige Gutachten gesehen, die dann auch genehmigt wurden.
Ich glaube, wenn man das mal googelt, findet man da auch echt gute Anbieter, die das schnell und unkompliziert machen.
Ja, absolut. Ja.
So ein Gutachten auf, das kostet, glaube ich, keine 2.000 Euro oder so deutlich geringer. Nein, die Kosten, nein. Ja. Also das lohnt sich gerade in solchen Fällen schon und kann ich auch empfehlen. Ja, du hast schon gesagt, manche Finanzämter tun sich schwer, aber eigentlich ist die Rechtslage ganz positiv, was diese Restnutzungsdauergutachten angeht.
Ja. Ja, und man kann natürlich dann, wenn man schnell abgeschrieben hat, dann nach 10 Jahren besser verkauft, hat dann in 10 Jahren mehr Steuern gespart und kann dann trotzdem die Immobilie steuerfrei verkaufen. Ja. Das ist ja auch oft die Frage, spare ich da mehr Steuern? Ja, nicht unbedingt, wenn ich auf die Gesamtnutzung dauert dann, also wenn ich die Immobilie 50 Jahre halte, dann gleicht sie es wieder aus, ob man die jetzt in 50 Jahren abschreibt oder in den 30 Jahren. Aber klar, wenn man natürlich nach 10 Jahren verkauft, ist natürlich netter, man hat in 10 Jahren mehr abgeschrieben.
Ja. Zum steuerfreien Verkauf kommen wir noch, Fabian, das hast du natürlich alle gespoilert, aber ich glaube, unsere Zuhörer sind alle so steuerlich vorgebildet, dass sie das alle wissen, dass man die Grundstücke im Privatbereich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann und deswegen die hohe Abschreibung nutzen sollte.
Ja, hohe Abschreibung ist ein gutes Stichwort, weil es gibt ja noch die Denkmalschutzabschreibung.
Ja, ich glaube, das ist manchmal so ein gewisser Irrglaube, wenn man jetzt so Bestandsimmobilien sieht und dann sieht, die sind unter Denkmalschutz, dann denkt man sich, oh cool, da kriege ich eine höhere Abschreibung. Aber da, also das ist so, ja, ist sogar echt interessant, weil die Denkmalschutzabschreibung beträgt 9% pro Jahr in den ersten 8 Jahren und dann nochmal 7% in den nächsten 4 Jahren. Das heißt, man kann da in den ersten 12 Jahren das eigentlich voll abschreiben. Das ist schon echt schnell und super interessant, weil man da eben auch durch diese Denkmalabschreibung in einen Verlust kommt und durch diese Verluste dann zum Beispiel, wenn man ansonsten noch Angestellter ist oder auch selbstständig oder so, seine Einkünfte aus der anderen Quelle minimieren kann und dann eben, ja, man hat das Grundstück gekauft, saniert, das hat die Bank bezahlt, das heißt, man hat vielleicht gar keinen Cashflow-Abfluss und kann dann aber trotzdem die nächsten Jahre sein auf dem Papier durch die Abschreibung einen Verlust machen und dadurch eben Steuererstattung erzielen in der Steuererklärung. Das ist also super spannend. Und worauf ich am Anfang eigentlich hinaus wollte, ist, die Bedingung ist aber, dass man die denkmalgerechte Sanierung, die dann auch mit der Denkmalschutzbehörde vor Ort abzustimmen ist. Ja, also da gibt es dann riesenlange Bewilligungsbescheide, wo genau aufgeschrieben ist, was da jetzt im Einzelnen wie zu sanieren ist. Und diese Bescheide sind dann eben auch Grundlage für das Finanzamt, um dann das zu bewilligen. Die muss man in eigener Person getragen haben. Also es funktioniert halt jetzt nicht, wenn man irgendeine denkmalgeschützte Immobilie kauft, die vor 10 Jahren mal saniert wurde. Da hat man dann keinen Vorteil mehr von, sondern man muss die Person sein, die eben das Grundstück kauft, bevor diese Denkmalschutzsanierung stattfindet. Und jetzt gibt es sicherlich, muss man halt auch immer im Einzelnen schauen, lohnt sich das? Ja, weil diese Sanierung sicherlich auch ein bisschen teurer wird, dadurch, dass die denkmalkonform erfolgen muss. Ja, da muss vielleicht eben Stuck wiederhergestellt werden oder so, was eben ansonsten nicht erfolgen müsste und deswegen die Baukosten vielleicht insgesamt höher sind. Aber andererseits, dadurch, dass die Baukosten jetzt so oder so hoch sind, nehme ich die Projekte, die ich da zumindest immer mal wieder gesehen habe, doch als ganz lukrativ war, weil sie sind gar nicht so viel teurer als andere und gleichzeitig hat man diesen riesigen Steuervorteil. Diese 9% sind halt jedes Jahr in den ersten 8 Jahren, die sind nicht degressiv wie bei den Wohnungsneubauten, ne, wo es jedes Jahr ein bisschen weniger ist. Also das ist schon eine coole Sache, finde ich. Also das sollte man nicht zu gering schätzen, ja. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, relativ wenig Projekte.
Ja, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, jetzt muss ich irgendwie, wenn ich das neu kaufe, das vielleicht über 50 Jahre, wenn es nicht gerade irgendwie ein absoluter Neubau ist, von der Steuer absetzen, kaufe ich mir doch irgendwie ein heruntergekommenes Gebäude und modernisiere das einfach und dann kann ich ja die Instandhaltungsaufwendung einfach sofort von der Steuer absetzen. Das wäre jetzt mal so ein Gedankengang, den man haben könnte, aber da muss man auch so ein bisschen aufpassen, weil wenn man Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb von 3 Jahren nach dem Kauf hat, die 15% der Gebäudekosten, also ohne Umsatzsteuer, überschreiten, dann ist eben keine sofortige Absetzung möglich, sondern über die Abschreibung, also dann auch wieder über die Jahre oder Jahrzehnte. Man kann also nicht irgendwie die Kosten da reinhauen und dann sagen, okay, das drückt jetzt im aktuellen Jahr meine Steuerbelastung, sondern wenn die Grenze überschritten wird, dann gelten die 15%.
Ich meine, auch gar trotzdem nicht so uninteressant, ja, wenn man so eine neue Immobilie erwirbt, dann eben erstmal, das ist ja oft so, dass man dann erstmal so einige Maßnahmen ermacht, um die Substanz zu erhalten. Das ist ja hier die Bedingung dafür, dass man das sofort von der Steuer absetzen kann. Ja, Fassade renovieren, Elektroinstallationen neu machen, Fußboden neu machen, Austausch von Fenster und Türen, Dach wieder neu decken. Das sind ja alles so Kosten, die man sofort von der Steuer absetzen kann. Du hast recht. Wenn man jetzt dieses Objekt erst vor 3 Jahren gekauft hat, muss man immer aufpassen, dass man diese 15%-Grenze nicht überschreitet. Viele warten deswegen vielleicht auch noch 3 Jahre, bis sie dann richtig in die Tasche greifen, um das Objekt nochmal zu verbessern. Das kann natürlich eine Option sein, ja. Andere Variante ist auch, das ist auch vom BFH approved sozusagen, ja, dass man zum Beispiel sagt, noch bevor man das Objekt überhaupt kauft, tätigt man als Person, dem das Grundstück ja dann in dem Moment noch gar nicht gehört, tätigt man schon die Sanierungskosten. Ja, das heißt, man saniert ein Haus, was einem noch gar nicht gehört, aber man weiß, man hat ja gute Chancen, das zu kaufen, oder der Kaufvertrag sieht vor, dass das Eigentum dann später übergeht. In diesem Fall gilt diese 15%-Grenze nicht und man kann die Sanierungskosten vollständig abziehen. Aber da kommst du jetzt, Fabian, bestimmt wieder mit deinem Zeigefinger als ehemaliger Banker und sagst, wer wird denn das finanzieren, ja?
Ja, erstens das und zweitens ist natürlich auch riskant, ja, wenn sich dann der Verkäufer entschließt, ah nee, ich will es doch nicht verkaufen. Hast du dem seine Bude renoviert und das hat dann vielen Dank. Ja.
Ja, das wäre jetzt so, wenn du mir dein Haus verkaufst, ja, zum Beispiel, ja. Dann würde ich das vielleicht machen, oder jemand aus der Familie, da geht das sicherlich, ja.
Ja, kann man machen, ist akzeptiert, ja. Ja, aber sollte man wirklich nur bei jemandem machen, auf den man sich auch verlassen kann. Ja. Mit dem die Bäder neu gemacht hat, dann sagt er vielen Dank dafür. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und es gibt auch nach denen, jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, da warten wir halt mal 3 Jahre und dann macht man komplett alles. Ja. Es gibt natürlich auch nach den 3 Jahren Instandhaltungskosten, die nicht sofort abgesetzt werden können. Wenn es sich um eine Erweiterung, also wie ein Gebäudeteil anbaut oder mehr Nutzfläche hat, oder wenn wesentliche Verbesserungen, also 3 von 4 zentralen Ausstattungsmerkmalen, Heizung, Sanitär, Elektroinstallation oder Fenster innerhalb von einem 5-Jahres-Zeitraum, ja, dann eine wesentliche Verbesserung haben, dann kann man es auch nicht sofort von der Steuer absetzen.
Ja, es gibt noch eine Bagatellgrenze, das ist 4.000 Euro je Maßnahme. Wenn man die nicht überschreitet, dann kann man so vereinfachend davon ausgehen, dass es eher etwas zur Erhaltung ist. Das ist vielleicht noch gut zu kennen. Das macht es dann in der Praxis natürlich einfacher, dass man da bei ganz kleinen Maßnahmen jetzt sich nicht die Frage stellen muss, okay, dient das jetzt zur Verbesserung oder zur Erweiterung des Objektes, sondern man kann eben bis zu 4.000 Euro je Maßnahme davon ausgehen, kann ich sofort absetzen. Ne?
Ja, und dann sollte man natürlich die Kosten, die man sonst noch so hat, wenn man nicht gerade umbaut, geltend machen.
Ja, das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Da gibt es natürlich auch als Vermieter so einiges, was man da ansetzen kann. Klassischerweise das Einfachste ist natürlich Reisekosten. Ja, man muss ja zu Objekten fahren, die man besichtigt. Auch wenn man die vielleicht gar nicht kauft, sind das dann natürlich sogenannte vorweggenommene Werbungskosten. Ja, also auch Fahrtkosten zu Besichtigungen von nicht erworbenen Objekten kann man steuerlich geltend machen. Natürlich, wenn man jetzt zu den Objekten mehrfach gefahren ist, die man dann tatsächlich auch gekauft hat, dann sind das eher Anschaffungskosten. Die würden also dann nicht sofort den Gewinn mindern, sondern müsste man abschreiben. Und da kann man sich natürlich, wenn man die Frage beantworten will, wie hoch sollen denn die Fahrtkosten sein, dann kann man sich hier an diesen 30 Cent orientieren. Oder man nimmt natürlich die tatsächlichen Kosten. Ja, wenn man jetzt mit so einem dekadenten Auto fährt, Fabian, könnte man zum Beispiel auch die tatsächlichen Kosten ermitteln.
Also ich glaube, dein Auto ist dekadenter als meins. Ich habe mich eh schon gefragt, warum du in die Schweiz neulich mit dem Zug gefahren bist. Fehler, aber ja. Sei es drum. Ja. Wer die Folge damals gehört hat, weiß es. Ja. An der Stelle gerne Podcast abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja. Genau, also man kann natürlich dann die 30 Cent oder die tatsächlichen Kosten oder auch Verpflegungsmehraufwendungen, wobei da müssen die Immobilien schon sehr weit weg sein, dass man irgendwie mehr als 8 Stunden weg ist. Dann brauche ich schon weit entfernte Immobilien, um das Geld machen zu können. Ja.
Ja. Ja.
Aber natürlich auch Immobilienanzeige, wenn man jetzt auf ImmoScout oder sowas stellt zum Vermieten. Also alle Kosten, die ja helfen, die Immobilie dann zu vermieten oder notwendig sind, die Immobilie zu vermieten, können dann auch abgesetzt werden.
Ja. Ja, und einer der wichtigsten Posten sind natürlich auch die Zinsen. Ja, da muss man, wenn man also die Immobilie finanziert über die Bank und dann ein Darlehen aufnimmt, dann kann man die Zinsen, die man an die Bank zahlt, die ja mittlerweile auch wieder recht hoch sind, ja, knappe 4% muss man da ja schon zahlen, Und wobei, es kommt drauf an, wie viel Eigenkapital und so, vielleicht kriegt man auch eine 3,5% hin, weiß ich nicht momentan. Jedenfalls kann man diese Beträge dann natürlich zum Glück auch von der Steuer absetzen. Da muss man aber auch immer auf den Veranlassungszusammenhang schauen. Also man kann jetzt nicht ohne weiteres jedes x-beliebige Darlehen, das vielleicht vorher für was anderes vorgesehen war, umwidmen und sagen, gut, dann nehme ich das Geld halt für die Immobilie. Da muss man immer so ein bisschen darauf achten, dass wirklich das Darlehen, um keinen Streit zu haben, vor allem auch mit dem Finanzamt, das Darlehen ausgezahlt wird für die Immobilie. Und weil das so ist, dass man diese Zinsen im Zusammenhang mit einer vermieteten Immobilie voll von der Steuer absetzen kann, ist es natürlich immer schlau, zum Beispiel dann zu sagen, okay, das Haus, in dem ich wohne, das Wohnhaus, wenn ich das also auch besitze als Eigenheim, dass ich das vielleicht aus Eigenkapital bezahle und dafür meine vermieteten Immobilien volle Hütte sozusagen finanziere, soweit wie es geht, ja, um dann da eben die Zinsen voll absetzen zu können, was beispielsweise bei den Zinsen nicht ginge, die für das selbstgenutzte Eigenheim bezahlt werden.
Mhm. Absolut. Ja, das finde ich immer ganz lustig, wenn die Leute auch denken, man kann auch die Tilgung absetzen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein verbreiteter Irrglaube. Also Tilgung ist dann wirklich über die Abschreibung des Gebäudes im Prinzip indirekt absetzbar, aber eben nicht die komplette Kreditrate, nur die Zinsen sind steuerlich absetzbar. Ja. Wäre schön, wenn beides ginge. Ja. Abschreibung und Tilgung.
Ach, Fabian, du bist ja der, der mit die Kontakte hat hier, aber das ist, glaube ich, zu viel des Guten verlangt, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Tilgung nicht absetzbar ist, kann man ja mit diesen Punkten, die wir gerade aufgezählt haben, schnell dahin kommen, dass man aus der Vermietung auch einen Verlust erzielt. Das kann man einerseits erreichen durch die hohen Kosten, die man ansetzt, aber auch durch die Miete, die man vielleicht auch ganz bewusst etwas geringer festsetzt. Und damit, Fabian, will ich so ein bisschen Spannung erwecken für die nächste Folge zum Thema Immobilie, in der wir dann auf die Vermietung mit Verlust noch ein bisschen genauer eingehen wollen und das vielleicht noch vertiefen wollen. Aber das machen wir in der nächsten Folge.
Also gut, wunderbar. Dann, Christian, bis zur nächsten Woche.
Genau, bis bald. Ja, danke, ciao.
Ciao, ciao.